Vielen Dank, Jürgen, für das Vorspiel. Und ein herzliches Willkommen euch allen an diesem frostigen, kalten Morgen. Aber wir haben schon gebetet, dass es uns heute richtig warm wird durch die Predigt. Und ich hoffe, dass wir uns viele warme Gedanken machen können und dass wir ohne Erkältung diesen Sonntagmorgen hier auch gut schaffen. Ich bin sehr berührt von dieser wunderschönen Deko, die Hille gemacht hat. Und ich möchte doch einen Spruch dazu sagen, der mir eingefallen ist, als ja, mir so bewusst wurde, heute ist Ewigkeitssonntag. Bei meinen Großeltern im Flur hing dieser Spruch, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Uralte Worte, aber ganz viel Weisheit und Wahrheit darin, und da werden wir heute auch noch mehr zuhören. Ewigkeitssonntag, Jahresabschluss, quasi Silvester des Kirchenjahres. Wir starten in ein neues Kirchenjahr. Und wie startest du in das neue Kirchenjahr? Wie startest du in die Adventszeit? Was ist dir wichtig für die kommende Adventszeit? Was liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du tun oder lassen? Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, heute darüber nachzudenken. Der Wochenspruch steht in Lukas 12, Vers 35. Und ich lese ihn zuerst nach der Übersetzung der Basisbibel, weil das macht so ein bisschen stutzig. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Öllampen brennen. Luther hat gesagt, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Also die Aufforderung dazu, vielleicht zu reflektieren, zu gucken, ja, wie möchte ich denn in dieses neue Jahr starten? Ewigkeitssonntag ist aber natürlich auch der Sonntag, wo wir uns erinnern an die Menschen, die in diesem Jahr gestorben sind. Und für all die aus unserer Gemeinde oder für die, die ihr auch aus eurem Familien- oder Freundes- oder Bekanntenkreis beerdigt habt, möchte ich jetzt noch eine Kerze anzünden. Und wir denken an sie und können auch einen Moment stille sein. Und dann möchte ich ein Gebet lesen von Hannah Hümmer, das Gedanken zu Tod und Ewigkeit noch einmal ausdrückt. Jesus Christus, du bist das ewige Wort, das zu uns gekommen ist. Du bist die Freude, die uns erfüllt. Du bist die Liebe, die uns umschließt. Und du bist die Kraft, die uns trägt. Du bist das Leben, in dem kein Tod ist. Du bist unser Licht. Ich bitte euch, zum gemeinsamen Gebet aufzustehen. Jesus Christus, du bist das Leben, in dem kein Tod mehr ist. Das ist ein unglaublicher Satz und eine unglaubliche Erfahrung. Und wir danken dir von ganzem tiefem Herzen dafür, dass wir das glauben dürfen und dass wir uns darauf verlassen dürfen. Du bist das Leben und in dir ist kein Tod mehr. Und all die Menschen, die mit dir gelebt haben, können auch getrost mit dir weiterleben, über ihren eigenen Tod hinaus. Danke, dass wir dir all die Menschen bringen dürfen, die in diesem Jahr gestorben sind. Menschen, die uns in der Gemeinde und in unserem persönlichen Leben begleitet haben, mit denen wir Wege zusammengegangen sind. Danke für jeden, den du mit offenen Armen empfangen hast und zu dir geholt hast. Und wir danken dir, dass wir auch heute an diesem Ewigkeitssonntag, an diesem letzten Tag des Kirchenjahres, nachdenken dürfen über das, was uns wichtig ist, über das, was wir wollen in unserem Leben, auch über die Aufgaben, die du uns vielleicht aufs Herz legst. Und wir danken dir, dass wir diesen Tag hier Gottesdienst feiern dürfen, weil du, großer Gott, hier bist. Du möchtest uns begegnen. Und du streckst auch für uns deine Hände aus und sie sind reich gefüllt, dass jede und jeder hier nehmen kann, was sie und er braucht. Und das erwarten wir und dafür danken wir dir von Herzen. Du bist da und du möchtest heute mit uns Gemeinschaft haben. Amen. Heute gibt es einige Infos, die ich euch gerne weitergeben möchte. Und damit das ein bisschen anschaulicher ist, haben wir dazu Bilder. Das erste ist nochmal eine Erinnerung an den Stern im Norden und die Sammlung von Lebensmittelspenden. All die Dinge, die ich euch da nochmal aufgeschrieben habe, findet ihr auch vorne, wenn ihr rausgeht, rechts neben der Eingangstür in dem großen Korb. Da kann man das nochmal nachlesen. Das sind Sachen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, um Kindern und Jugendlichen was Gutes zu essen zu kochen. Und gerne dürft ihr bis zum Nikolaus noch solche Sachen vorbeibringen und sammeln. Aber sehr gerne dürft ihr auch einfach Geld spenden und sie können selber einkaufen gehen und damit etwas machen. Eine zweite Sache ist ein wichtiger Abend am kommenden Dienstag, Gemeinde im Gespräch. In der Gemeindeversammlung haben wir erste Impulse zum Grow-Konzept vorgestellt bekommen und ja, alle die, die im Verteiler der Gemeinde sind und die Gemeindemitglieder sowieso auch, haben weitere Informationen dazu geschickt bekommen. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, ich möchte gerne auch Informationen haben und ich möchte wissen, was da los ist, dann melde dich doch gerne am Ausgang hinterher beim Infopunkt, gib deine E-Mail-Adresse weiter und dann kannst du diese Informationen auch bekommen. Und Dienstagabend geht es darum, miteinander weiter über dieses Konzept zu sprechen, nachzudenken, sich auszutauschen, vielleicht auch ein bisschen zu fantasieren und zu gucken, wie kann das konkret werden bei uns in der Gemeinde. Nächsten Samstag findet ein weiteres schönes Ereignis statt. Es gibt eine Worship Night oder ein Lobpreisabend, kann man ja so oder so sagen. Es erwartet euch dort gute Musik, Gemeinschaft, Gebet und Essen, aber vor allem soll es darum gehen, dass wir Gott begegnen, gemeinsam ihm zur Ehre singen und beten und einfach auch in der Gemeinschaft gemeinsam vor ihn treten und ja, ein Licht anzünden durch unser Zusammensein, durch unser Singen und Beten. Und dann habe ich noch zwei ganz wunderbare Nachrichten, die finde ich sind immer das Allerschönste, was man von hier vorne sagen kann. Ach nein, genau, jetzt habe ich bin verrutscht hier. Wir haben noch eine Sache nächsten Sonntag. Entschuldigung bitte. Der Kindergottesdienst ist ja immer sehr aktiv mit seinen Projekten, die auch vom Bund Freier Evangelischer Gemeinden da vorgesehen sind. Und dieses Projekt für Kinder im Kosovo, Arka Ejet, ich habe es bestimmt falsch gesagt jetzt, aber egal. Die Kinder haben also werden Waffeln backen, die haben sie nicht schon gebacken, aber sie haben schon Schmuck gebastelt und Karten und laden alle herzlich ein, wer nächsten Sonntag sich noch ein bisschen eindecken möchte mit Schmuck, Weihnachtsschmuck und Karten für Weihnachten oder wer einfach Lust hat, eine leckere Waffel zu essen nach dem Gottesdienst, bringt ein bisschen Kleingeld mit und dann wird dieses wunderbare Projekt im Kosovo damit unterstützt. Und jetzt kommt die schon vorher gesagte Nachricht, die ist so schön, deswegen musste ich die schon nochmal sagen. Es gibt zwei kleine neue Menschen, die geboren wurden am 5. November ist Blessed geboren, der Sohn von Robertine und Duclos. Ja, ach, ich sage den Nachnamen jetzt nicht, das kann ich auch nicht aussprechen. Genau, ihr könnt es lesen. Und am 13.11., also heute vor einer Woche, ist Johannes geboren worden, der Sohn von Lena und Mike Sube. Und wir freuen uns einfach total. Jedes Kind, das geboren wird, ist auch wieder ein Zeichen von Hoffnung und eine große Freude und auch ein ganz besonderer Segen. Und ja, ganz viel Segen und Freude wünschen wir natürlich auch den frisch gebackenen Eltern, den Familien und ganz viel Gutes im Miteinander und sich eingewöhnen miteinander. Ja, das waren die Informationen. Das ist dann nochmal zur Erinnerung. Und wir singen jetzt ein gemeinsames Lied. Wir kommen voll Erwartung. Mir Zahlen zu merken, fällt mir ja immer ganz schwer, deswegen brauche ich jetzt doch meinen Zettel. Ich möchte euch heute etwas zeigen und Lasse unterstützt mich da ein bisschen bei, was ich vor einer Weile erlebt habe in einer Intervisionsgruppe, in der ich war. Ihr kennt sicher alle diese Maßbänder, das ist von Trends, das gibt's bei IKEA und was weiß ich wo überall. Und ihr wisst alle, so ein Maßband hat 100 Zentimeter, also ein Meter. Und dieses Maßband ist ein sehr schönes Symbol dafür, wie lang unser Leben sein kann. Und die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in Deutschland sind 83,6 Jahre. Und ich schneide jetzt hier mal bei 83,6 ab. Also die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in Deutschland. Und ich bin schon 59. Und ich schneide jetzt mal hier ab bei 59. Und wenn ich durchschnittlich alt werde, bleibt noch so viel übrig. Und dann denke ich so, ups, kann ganz schön wenig sein, aber könnte natürlich sogar auch noch weniger sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich diese durchschnittliche Lebenserwartung einer deutschen Frau erreiche. Vielleicht habe ich auch mehr. Auch das kann sein. Dafür steht jetzt der Lasse hier, der ist ja noch viel jünger als ich. Und die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern ist leider nur 78,9.
Geht zum Arzt, ihr Männer. Geht zum Arzt.
Ich muss jetzt hier noch einmal abschneiden, 78,9. So, lieber Lasse, wie alt bist du?
Fast 30, nein. 27 noch.
Ja, guck mal, ich schneide jetzt hier nur 27 ab. So, lieber Lasse. Und jetzt können wir ja mal gucken, ne? Deins, obwohl du eine geringere Lebenserwartung hast und meins.
Läuft.
Ist schon ein ganz schöner Unterschied, ne?
Ich habe ja noch Zeit.
Ne? Du hast noch ein bisschen Zeit. Hoffen wir, dass wir alle noch ein bisschen Zeit haben. Aber warum mache ich das mit euch? Die Frage ist einfach jeden Tag aufs Neue. Was bleibt? Wie viel Zeit habe ich noch? Und wie kostbar ist jeder Tag, an dem ich morgens meine Augen aufschlage, aus dem Bett aufstehen kann und sage, okay, Tag, hier bin ich und Gott, ja, du bist auch da und ich gehe mit dir in diesen Tag. Und genau, nehmt diesen Impuls einfach mit. Ich denke, ihr habt jetzt im Kopf selber überlegt, wie lang euer Stückchen noch ist. Und Lasse wird uns in der Predigt dazu noch einiges mehr erzählen.
Jawohl. Darf ich die Schere hier behalten?
Aber gerne. Moment.
Dankeschön.
Bitte.
Ja, vielen Dank für dieses tolle Bild, Conny. Da wird einem ja wirklich mal deutlich, Mensch, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Und tja, was bleibt davon, je nachdem, noch übrig? Ich habe gerade überlegt, okay, ich kann jetzt diesen Streifen hier mal noch nehmen. Hier ist oben. Und kann mal überlegen, okay, wie viel davon verbringe ich mit Schlafen? Vielleicht so viel? Mehr. Wie viel mit Netflix? Vielleicht so viel, hoffen wir mal. Computerspielen, auf der Arbeit sein. Bitter. Unsere Lebenszeit ist kostbar. Das merkt man, wenn man das mal so räumlich darstellt. Eine andere Darstellung davon wäre, zu überlegen, okay, ich bin jetzt 27, meine Eltern sind um den Dreh jetzt 65 zusammen. Und nach der Lebenserwartung bleiben denen ja jetzt dann nur noch 20 Jahre. Und wenn ich die 5-mal im Jahr sehe, dann sehe ich die noch genau 20-mal 5-mal. Ich sehe meine Eltern noch 100-mal. Das ist ganz schön heftig. Also unsere Zeit ist kostbar und wir feiern heute Ewigkeitssonntag. Ein Tag, an dem wir darüber nachdenken, was erwartet uns denn eigentlich, wenn diese kostbare Zeit, die wir haben, abgelaufen ist. Ein Tag, der dem Gedenken der Ewigkeit, dem ewigen Leben gedacht ist. Das ewige Leben, das Jesus, das Gott uns verheißen hat, nach unserem Tod. Und ich möchte heute gerne mit euch über einen bestimmten Vers eines Psalms nachdenken, nämlich Psalm 90, Vers 12. Und da steht nach Luther: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Elberfelder Übersetzung macht das ein bisschen anders. Die sagt: Herr, lehre uns, zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz bekommen. Luther ist aber bekannter. Und ich würde mit euch gerne in diesen Vers eintauchen und den mal genau betrachten, was da so drin steckt. Und dafür habe ich den in drei Teile unterteilt. Lässt sich auch ganz schön machen. Der erste ist: Lehre uns. Der zweite ist, dass wir sterben müssen oder zählen unsere Tage. Und der dritte ist, damit wir klug werden, auf dass wir ein weises Herz bekommen. Und da möchte ich mit euch hineingehen jetzt. Der erste Teil: Lehre uns. Mose schreibt diesen Psalm, haben wir ganz deutlich eine Autorenanrede hier. Und die Anreden, die in diesem Vers benutzt werden, das ist einmal, redet er mit Gott, mit einem Du, du Gott, du Herr, und er redet mit einem uns, wir. Er redet vom Volk Israel. Du Gott, lehre uns, damit wir weise werden. Und in dieser Anrede, da finden wir uns ja dann heute ganz gut drin wieder, denn in so einem Wir, mit dem alle Menschen gemeint sind, da können wir uns ja identifizieren. Und durch diese Wortwahl, die Mose verwendet, er sagt: Herr, Gott, lehre uns, wird ganz klar, welches Verhältnis Mose hier zwischen sich und Gott wahrnimmt. Er sagt ganz eindeutig: Gott, ich oder wir sind Schüler und du bist Meister. Das steckt doch hinter dem Satz, wenn ich sage: Lehre mich. Damit bekenne ich doch, du weißt etwas mehr als ich. Du bist in etwas weiter als ich und ich kann davon ja was mitnehmen. Also lehre mich. Mit diesem Satz stellt Mose sich und die Menschen als Schüler dar und Gott als Lehrmeister. Und in diesem Psalm, in Vers 2, da heißt es: Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt geschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Und da sehen wir, warum Gott der Lehrmeister ist und wir die Schüler, weil Gott so viel größer ist als wir, weil er Herr der Welt ist und auch Herr über Leben und Tod. Denn darum geht es ja auch in diesem Vers hier. Gott ist Herr über Leben und Tod. Und wir Menschen sind das nicht. Wir Menschen sind die Schüler. Wir meinen vielleicht einiges vom Tod und vom Sterben verstanden zu haben. Wir erfahren das ja. Wir erfahren den Tod von lieben Mitmenschen als einen unglaublich schmerzvollen Verlust in dieser Welt. Aber auch eben darum, weil das mit so viel Schmerzen, mit Trauer verbunden ist, verdrängen wir das Thema heute gerne: Tod und Sterben. Zu Mose-Zeiten war das sicherlich noch allgegenwärtiger, das Thema Tod, weil die Lebenserwartung wesentlich kürzer war und die Sterblichkeitsrate höher. Aber auch damals scheint es kein angenehmes Thema zu sein. Wir verdrängen dieses Thema. Denn wir wissen auch nicht, was wir dazu sagen sollen. Es ist ja unglaublich schwer, jemandem zu begegnen, der einen lieben Menschen verloren hat, und mit ihm darüber ins Gespräch zu gehen. Alles, was man denkt, was man sagen kann, fühlt sich so leer an in so einer Situation. Man weiß nicht, was man sagen kann. Aber vielleicht kommt genau deswegen hier der Ruf von Mose an Gott, an den Lehrmeister, Meister über Leben und Tod: Herr, wir sind bei diesem Thema Tod ohnmächtig. Aber Gott, du bist es nicht. Du bist nicht ohnmächtig beim Thema Tod, Herr. Deswegen lehre uns. und die Art und Weise, wie Gott unterrichten soll, wie Mose sich das vorstellt, könnte jetzt Verschiedenes sein. Ne? Also, dass Gott dem Volk Israel so Taten oder so Geschehnisse auf den Weg gibt, dass sie anhand der Erfahrung, die sie machen, das lernen. Oder er kommt in einer Wolke und spricht direkt zu dem Volk Israel. Auch das gab es ja zu dieser Zeit. Aber das Wahrscheinlichste ist, da der Psalm ja eine Gebetsform ist, dass Mose die Erwartung hat, dass Gott uns im Gebet lehrt. Dass Gott etwas in unserem Inneren bewegt, in unserem Herzen etwas bewegt, dass er zu uns spricht. Und letzte Woche ging es ja schon stark um Gebet und letzte Woche ging es besonders um diese Richtung des Gebets, wenn wir Menschen zu Gott sprechen, was mit unseren Gebeten bei Gott passiert. Und hier merken wir jetzt aber die andere Richtung, denn die gibt es ja auch und ist unglaublich wichtig. Was passiert, wenn Gott zu Menschen spricht? Und wenn Menschen in eine Haltung gehen, die sagt, Herr, lehre mich. Hier bin ich und ich möchte zuhören, was du sagst für mein Leben. Mose wünscht sich, dass Gott zu ihm spricht. Er wünscht sich, von Gott unterrichtet zu werden. Er versetzt sich in diese demütige Haltung, bekennt, er ist Schüler, er bekennt, Gott, du bist Meister. Verändere unser Herz. Gott, gib in mein Herz. Gott, gib, was dein Wille und deine Weisheit ist. Hier besonders zu diesem Thema Tod und Leben. Aber auch allgemein ist das doch etwas Gutes für uns, wenn wir ins Gebet gehen, hinhören und Gott spricht, uns etwas auf unser Herz legt. Und ich merke, ich fühle mich selbst oft hilflos in meinem Alltag. Oder auch, wenn ich diesem Thema Tod begegne. Und da merke ich, ich brauche eigentlich jemanden, der mehr Ahnung hat davon. Ich brauche eigentlich jemanden, der mir helfen kann, in dieser Situation unterwegs zu sein. Und vielleicht hilft es doch gerade in so einer Situation, in diese Haltung zu gehen, Lehrer und Schüler, und zu sagen, Herr, lehre mich, ich höre. Denn wenn wir beten, zuhören, dann kann es ja sein, dass Gott auch spricht, dass da eine Unterweisung kommt, dass wir einen Gedanken in unserem Kopf haben, wo wir merken, der durchbricht unser normales Denken, unser normales Fühlen, der ist irgendwie was anderes, etwas Gutes und der hilft mir weiter. Der erste Teil dieses Psalms, die demütige Haltung von Schülern. Herr, Gott, lehre uns. Du bist Meister. Wir sind Schüler. Wir sind ohnmächtig, du bist mächtig. Wir kommen zum zweiten Teil. Lehre uns, bedenken, dass wir sterben müssen. Oder zählen unserer Tage. Mose bittet ja nicht um irgendwas, sondern er bittet darum, unterrichtet zu werden in einem ganz bestimmten Lebensbereich, beim Thema Tod, beim Thema der eigenen Sterblichkeit. Und anscheinend war das ein Problem, denn sonst hätte Mose ja nicht darum gebeten. Es war also irgendwie ein Problem, dass auch damals es schon so war, dass Tod ein unangenehmes Thema ist oder man den Gedanken an die eigene Sterblichkeit gerne hinauszögert, weil das Leben hat ja auch viele schöne Seiten und viele Gedanken darum, sich zu machen, dass ich sterben muss, ist nicht unbedingt eine schöne Sache. Es ist ein unangenehmes Thema, denn trotz unserer heutzutage hochtechnisierten Welt, trotz des medizinischen Fortschritts, der steigenden Lebenserwartung, bleibt der Tod ein letzter Feind für uns Menschen. Haben wir Menschen den Tod nicht besiegt? Ich hatte, ja, man könnte sagen, die Ehre, jetzt in meiner Zeit als Pastor oder auch Student, als Praktikant, einigen Menschen ja zu begleiten, die auf den letzten Weg waren, die so krank waren, dass der Tod quasi vor der Tür stand. Und man muss sagen, es begegnet einem beides. Es begegnet einem die unglaubliche Ruhe vor diesem Geschehen, ein Friede mit dem Leben und damit, dass man jetzt in die Ewigkeit zu Jesus geht. Es begegnet einem aber auch immer noch Angst. Denn das ist normal. Denn der Tod ist ja auch schwierig. Der Tod ist doch die Trennung von allem, was wir kennen. Die Trennung von all unseren Bekannten und Lieben. Das Fortsein von allen Beziehungen. Aber als Christen haben wir doch eigentlich den Glauben und die Hoffnung, die ist uns ja eigentlich zu eigen als Christen, an den, der den Tod besiegt hat, an Jesus selbst, der ans Kreuz gegangen ist und vom Kreuz kommt ins Dunkel dieser Welt, der Sieg über den Tod. Es ist schon angebrochen. Jesus ist ja in den Tod gegangen, damit wir Menschen im Tod nicht mehr alleine sind. Damit es nicht die völlige Trennung von allen Beziehungen ist. Damit der Tod nicht das Letzte ist, was wir Menschen erleiden müssen. Sondern, dass das ewige Leben ist, was wir als Letztes haben. Dass das ist das ewige Leben ist, dem wir im Tod begegnen. Dass wir mit Jesus auferstehen in die Ewigkeit. Dass wir Hoffnung haben über den Tod hinaus. Es ist ja eine Aussicht auf ein wunderbares Leben in der Ewigkeit, im Himmel. Dort ist kein Tod mehr, dort ist kein Leid mehr, da ist keine Krankheit mehr. All das hat da ein Ende. Und ein Teil dessen ist ja auch schon jetzt angebrochen, indem Jesus sein Reich begründet hat. Da, wo wir jetzt schon untereinander gute und liebevolle Gemeinschaft haben können, da hat man vielleicht so einen Vorgeschmack. Wenn du einen richtig schönen Abend mit Essen, mit deinen Freunden, mit deinen Lieben hast, das ist ein Vorgeschmack vom Reich Gottes, wo liebevolle Gemeinschaft ist. Darauf kann man sich freuen. Und das wird ja sogar noch besser, diese liebevolle Gemeinschaft. Also wenn du einen Abend mit deinen Freunden schon genießt, das steigert sich ja ins Tausendfache nochmal hinein bis in die Ewigkeit. Das ist ja eigentlich etwas, worauf wir uns freuen können. Das ist wie, wenn wir uns, ja, also eine riesen To-Do-List am Tag haben und denken, oh, das kann ich alles gar nicht alles auf einmal erledigen. Und ich setze mir dann manchmal abends so eine Belohnung für mich, wenn ich alles geschafft habe. Das ist wie so eine Belohnung am Ende eines langen, harten Arbeitstages. Sei das ein Schaumbad, sei das die Bundesliga-Übertragung, eben das Treffen mit Freunden oder vielleicht die Lieblingsserie mal wieder gucken. Oder das, was du dir als Belohnung am Ende deines Tages gibst. So etwas zu haben, auf das man hinausfiebern kann, auf das man sich freuen kann am Ende der langen Plagerei, das hilft einem ja durchzuhalten, die Dinge zu machen, ja vielleicht sogar Freude dabei zu haben. Und so ist doch der Gedanke mit der Ewigkeit. Und wenn ich so daran denke und in diese Welt gerade jetzt hineingucke, denke ich mir, ja, nee, wäre doch wirklich nett, wenn so eine Welt auf einen kommt, wo es keine Katastrophen gibt, kein Krieg, kein Leid. Ich sehne mich gerade nach so einer Welt, in der einfach Liebe da ist, in der einfach Frieden herrscht, Gottes Frieden. Und diese Welt kommt ja irgendwann auch in Vollendung nochmal auf uns zu. Aber ich merke, da wirklich in meinem Alltag Hoffnung und Kraft draus zu schöpfen, aus dieser Verheißung, das fällt mir doch auch unglaublich schwer. Ich merke, mein Alltag überdeckt oft diese Verheißung. Mein Alltag überdeckt oft das Denken an eine Ewigkeit. Ist ja auch klar, denn mein Alltag findet im Hier und Jetzt statt. Und oft im Klein-Klein und in dem, was man eben machen muss. Und das Witzige ist, ich bin Pastor. Also, wenn ich in meinem Alltag nicht an die Ewigkeit denke, wie geht's da jemandem, der nicht Pastor ist und sich beruflich mit diesen Sachen beschäftigt? Aber vielleicht ist das ja genau der Grund, warum Mose betet, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Lehre mich, dass ich in meinem Alltag bedenke, was kommt, dass die Ewigkeit da ist, dass die schöne Belohnung am Ende des langen Arbeitstages auf mich wartet. Lehre mich bedenken, dass ich da Hoffnung und Freude draus ziehen kann. Lehre mich bedenken, dass die Ewigkeit, die noch kommt, zum Tragen in meinem Alltag kommt. In Eversbach, wo ich studiert habe, da gibt es ein altes Fachwerkhaus. Und diese Fachwerkhäuser, die haben häufig so Inschriften auf die Balken aufgetragen, in so schönen, alten, bunten Lettern. Und da ist ein Haus, auf dem steht, zu Gast hier nur für kurze Zeit, zu Haus ist in der Ewigkeit. Ein schöner Gedanke, finde ich, ähnlich wie mit diesem Psalm. Dass nach all dem hier, was auf Erden ist, was wir vielleicht auch erleiden, es ist ja nicht nur Leiden, es ist ja zum Glück auch Freude auf der Erde, aber nach all dem, was hier ist, dass da ein Zuhause auf uns wartet, voll Frieden, voll Liebe, voll all dem Guten. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Lehre mich bedenken, an die Ewigkeit zu denken, wo die Lieben, die verstorben sind, jetzt schon sind, die ich dort wiedersehen werde. Und lehre mich bedenken, auf diesen Ort zu hoffen, Kraft und Freude daraus zu ziehen, dass es diese Hoffnung gibt. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Damit unser Herz weise werde, nach der Elberfelder Übersetzung. Ein weises Herz, das klingt doch nach einem erstrebenswerten und gutem Ziel. Und für Mose kommt ein weises Herz daraus, dass Gott uns unterrichtet. Ein weises Herz, was macht das aus? Das trifft gute, das trifft lebensschaffende Entscheidungen. Und darum geht es ja, Mose, an dieser Stelle, dass die Menschen gute Entscheidungen treffen. Was sie mit der kostbaren Zeit, die sie haben, anfangen. Denn die ist knapp. Und je nachdem, was wir damit machen, wird die knapper. Gute Entscheidungen treffen, dass wir weise werden, weises Herz bekommen. In diesem Psalm 90 steht das stark im Zusammenhang mit dem Zorn Gottes. Das ist doch verrückt, oder? Ein zorniger Gott. Ist das für uns heutzutage nicht irgendwie ein komisches Gottesbild? Das ist doch irgendwie aus der Zeit gefallen. Ich meine, wann hast du das letzte Mal jemanden erlebt, der zornig ist? Erinnerst du dich daran? Wie wirkt Zorn auf dich? Wie wirkt ein zorniger Mensch auf dich? In Deutschland würden wir Zorn wahrscheinlich schon als eine sehr starke Emotion einordnen. Wenn wir uns jemanden zornig vorstellen, dann denken wir, ja, diese Emotion, die nimmt diese Person jetzt ein und die steuert diese Person jetzt auch irgendwie. Sie reagiert aus Zorn, sie wirkt zornig, sie handelt zornig. Vielleicht steht da ja schon eine Art Kontrollverlust mit im Spiel. Wenn der Zorn oder die Wut mich regiert, habe ich dann noch Kontrolle? Und das ist verrückt, denn wir merken hier wieder den Einfluss, den Philosophien und verschiedene Strömungen auf unser Emotionsverständnis gehabt haben, dass Zorn eine negative Emotion ist, die Kontrollverlust bedeutet. Und wir müssen doch die Kontrolle behalten. Dabei hat Zorn ja auch gute und sinnvolle Funktionen, auch für uns Menschen. Zorn, wenn wir zornig werden, das zeigt uns auf, dass etwas, das uns enorm wichtig ist, nicht wahrgenommen wurde. Zorn kann entstehen, wenn meine Grenzen überschritten werden. Und Zorn hilft dabei, meine Grenzen überhaupt erst herauszufinden und auch sie zu verteidigen, sie einzuhalten. Und meine Grenzen habe ich ja nicht umsonst, die sind ja sinnvoll, die schützen mich ja auch. Natürlich kann zorniges Verhalten auch zerstörerisch sein. Aber dabei geht es ja nicht darum, dass Zorn an sich schlecht ist, sondern um den Umgang mit dieser Emotion. Es ist also wichtiger, einen guten Umgang mit dieser Emotion zu haben, als keinen Zorn zu spüren oder den gar zu unterdrücken. Nein, man kann dem nachgehen. Denn Zorn zeigt uns etwas, das uns selbst in unserem Leben enorm wichtig ist. Und wenn wir aber in der Bibel von einem zornigen Gott lesen, dann übertragen wir häufig erstmal das erste Verständnis. Als würde Gott dann aus dem Affekt, weil er so wütend wird, auf einmal Blitze und Donner schwingen in die Richtung der Menschen oder wie so ein brodelnder Vulkan sich immer mehr anstauen und dann irgendwann ausbrechen. Aber wenn wir Zorn so verstehen, dann verstehen wir Gott hier falsch. Richtig verstehen wir dann Gottes Zorn, wenn wir überlegen, auf was weist er denn hin? Zorn ist doch ein Signal für das, was jemandem wichtig ist. Auf was weist Gottes Zorn hin? Was ist ihm dann wichtig an dieser Stelle? Für diesen Psalm, für diesen Vers heißt das, dass es Gott wichtig ist, dass wir unsere Zeit, unsere Entscheidungen gut treffen, dass wir unsere Zeit nicht verschwenden. Und was Zeitverschwendung ist, das wird auch relativ deutlich gesagt in Vers 8. Mose schreibt, du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Und weiter heißt es dann in Vers 11, wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht. Zeitverschwendung in diesem Vers steht also hier im Kontext, im Zusammenhang mit ungerechtem Tun. Und das ist ziemlich einfach, ziemlich logisch, dass für Gott die größte Zeitverschwendung ungerechtes Tun ist. Denn wenn wir ungerechtes tun, handeln wir gegen die Liebe Gottes. Ungerechtigkeit widerspricht der Liebe Gottes und die Liebe Gottes ist sein wichtigstes Anliegen. Ist klar, dass er da zornig wird, wenn Zeit darauf verschwendet wird, ungerecht zu handeln. Weiter schreibt Mose aber in Vers 11 von der Furcht Gottes. Und das ist wieder so ein Wort, das ja fast aus der Zeit gefallen ist. Denn wer, wenn man heute über den eigenen Glauben nachdenkt, möchte denn einen Gott haben, bei dem man sich üben muss, ihn zu fürchten? Wer will eine Religion haben, die Angst lehrt? Und ich denke, es geht einfach wieder um die Sprache. In Sprüche steht, die Furcht Gottes ist aller Beginn der Erkenntnis. Also eigentlich ja etwas Gutes, eigentlich etwas, das uns hilft, ein weises Herz zu bekommen. Eigentlich etwas, das uns hilft, gute, lebensschaffende Entscheidungen zu treffen. Die Furcht Gottes ist Beginn der Erkenntnis. Gott fürchten kann man heute vielleicht viel eher dadurch beschreiben, dass man sagt, Gott achten. Und zwar an erster Stelle. Ihn mehr achten als alle anderen Dinge. Das, was Gott sagt und das, was seine Lehre über unser Leben, was seine Lehre über mein Herz, meine Emotionen, mein Tun, mein Handeln ist, das an erste Stelle stellen. Gott achten vor allen anderen Dingen. Ich denke, das wäre vielleicht eine gute Übersetzung dieses Wortes. Fürchten. Gott achten, höher als alles andere. Denn daraus, aus Gottes Weisheit, Gottes Lehre über mein Leben, daraus entspringt ein weises Herz. Und aus einem weisen Herzen entspringt ein gutes Leben. Teil 3, auf das wir weise werden, lehre uns Bedenken, auf das wir weise werden, ist eine Art Provokation, wenn wir das hören. Es wirft die Frage auf, wie verbringst du eigentlich deine kostbare Lebenszeit? Auf was verwendest du deine Zeit? Und mit dem Ganzen ist jetzt nicht gemeint, dass wir auf dieser Welt keinen Spaß haben dürfen oder dass wir die Dinge dieser Welt nicht genießen dürfen. Es ist nicht gemeint, dass wir in irgendwie eine Perfektion eintreten müssen und jede Minute unseres Lebens mit Arbeiten verbringen oder indem wir irgendetwas Wichtiges schaffen. Im Gegenteil, Gott schafft uns Menschen doch auch extra einen Ruhetag. Also sich wirklich auszuruhen, das ist ja auch ein sinnvoller Zeitvertreib. Das ist keine Verschwendung, es ist nichts Ungerechtes. Es geht also nicht darum, immer mehr Leistung zu bringen, sondern vor allen Dingen, sich von Ungerechtem fernzuhalten. Ab und an ist es aber vielleicht auch angebracht, dass ich mich hinterfragen lasse, wie ich meine Freizeit verbringe. Denn wir leben ja in einer sehr medialen Welt und der Drang beziehungsweise das Angebot von Zerstreuung, das ist überall. Ich kann meine Zeit unglaublich lange in irgendwelche Medien hineinstecken und merke gar nicht, dass sie immer mehr Zeit von mir klauen und fordern. Also vielleicht ist es auch mal eine willkommene Provokation, meine Freizeit zu hinterfragen. Aber wie gesagt, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir immer nur leisten müssen. Es geht darum, weise zu werden. Es geht um ein weises Herz. Es geht um gute Entscheidungen. Und der Fakt, dass Mose darum betet, heißt aber auch, dass es Menschen nicht leicht fällt. Und ich merke das auch. Mir fällt es nicht leicht, meine Zeit weise zu benutzen. Es gibt ja so viel Möglichkeit zur Zerstreuung. Doch das wird in dieser Welt auch so bleiben. Und zeigt uns nochmal auf, ja, wir leben hier eigentlich in einer gefallenen Welt. In einer schwierigen Welt. Und das macht die Sehnsucht größer nach der vollkommenen, nach der ewigen Welt. Nach der Ewigkeit, die auf uns wartet. Wie es in Offenbarung 21, Vers 4 steht. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und Neues ist geworden. Amen.
Ein sehr schönes Lied von der Outbreak Band und das greift einfach das Thema nochmal auf. Das ist eigentlich nur überschrieben mit Ewigkeit. Und viele Aspekte, die wir so in der Predigt gehört haben, kommen einfach darin wieder vor. Und ich hoffe, dass es einige kennen, die dann kräftig mitsingen können. Und zumindest hoffe ich einfach, dass dann der große Teil dann nachher beim Refrain, der wesentlich einfacher ist, dann wenigstens mitmacht. Wir versuchen es einfach. Denn was wir mit den Augen sehen, hat meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jeden schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterbe, werde weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch,
du als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Was ewig bleibt, das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir.
Trug er die Schuld der ganzen.
ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Sie legten ihn ins kühle
Schenkst uns
Eigentlich ist das beruhigend. Wir sind Teil deiner Geschichte. Wir sind Teil dessen, was du tust in dieser Welt. Ja, und das, ein Teil dieser Geschichte ist auch die Ewigkeit, die mit eingeflochten ist in unser Leben. Herr, du bist derjenige, der unsere Wege kennt. Du bist der, der uns begleitet. Du bist der, der uns vorbereitet. Die Dinge, die wir tun, aber auch die Dinge, die noch kommen. Herr Jesus, du bist mit uns unterwegs und wir sind Teil dessen, was du tust. Herr, du benutzt uns im positiven Sinn. Herr, und wir dürfen einfach wissen, Herr, du hast einen Weg vorgegeben. Und dieser Weg mündet bei dir in deiner Ewigkeit. Ja, daran wollen wir denken. Dementsprechend hast du uns einfach auch gesagt durch dein Wort, dass wir das bedenken sollen, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Herr, das im Blick zu haben, dass du der Herr bist, der alles in seiner Hand hält. Herr, das macht Weisheit aus. Herr, nicht auf die Dinge zu gucken, die wir tun und uns darin unseren Sinn unseres Lebens für uns selber zu schaffen und zu wirken, Herr, sondern bei alledem das Leben zu genießen, aber im Blick zu haben, dass du der Herr bist, der uns an irgendeiner Stelle unseres Lebens, von der wir noch gar nicht wissen, abholt und in seine Ewigkeit führt. Herr, dafür preise ich dich.
Stärke, du bist meine Hilfe in Not.
Was ist das ein starkes Bekenntnis, was wir gerade noch gesungen haben? Du bist meine Zuflucht und Stärke. Und ich denke mir auch, dieses Jahr ist ja fast am Ende und viele von uns haben viele Hoch- und Tiefpunkte erlebt in diesem Jahr. Und ich selber könnte auch von einigen erzählen. Aber wie gut ist es zu wissen, wir haben einen Gott, der ist Zuflucht und Stärke. Und ich dachte gerade nochmal, wie schön ist es doch, dass dieses Wort Zeit, also unsere Zeit, in der Ewigkeit enthalten ist. Und wir sind Teil der Geschichte. Also die Ewigkeit war schon und geht immer noch weiter und wir sind ein Stück darin. Das wünsche ich euch, dass ihr das mitnehmen könnt heute in diese neue Woche hinein, in das neue Jahr hinein und dass ihr nochmal drüber nachdenkt, was mache ich mit meiner Zeit? Ja, wir haben bisher noch keine Kollekte eingesammelt, aber auch sie ist ein wichtiger Teil in unserem Gemeindeleben. Und bevor Lasse Eggers uns gleich den Segen zuspricht, sammeln wir noch einmal die Kollekte ein. Sie ist für wichtige Aufgaben in der Gemeinde, für Wärme, aber auch vor allem für Kaffee und Tee. Und damit könnt ihr euch, glaube ich, gleich alle richtig gut aufwärmen, denn fleißige Hände haben das für uns vorbereitet. Ich verabschiede mich damit schon von euch und wünsche euch ganz viel Segen in dieser Woche, ganz viel Zuversicht und Gewissheit. Kannst ja noch einen Moment warten.
Ja, vielleicht begleitet euch diese Woche Psalm 90, Vers 12. Mal durch euren Alltag. Vielleicht denkt ihr das ein oder andere Mal daran: Herr, lehre mich, zählen meine Tage, auf dass ich weise werde. Vielleicht wird das so ein kleiner Moment zu überdenken: Wie verbringst du deinen Tag heute? Wie möchtest du deinen Tag verbringen? Womit willst du deine Zeit aufwenden? Was ist dir wichtig und was ist vielleicht Gott wichtig für dein Leben? Würde mich freuen, wenn unsere Herzen dadurch weiter weiser werden und du mit Hoffnung und Mut durch deinen Alltag gehst. Können wir machen, wer fertig ist mit Kollekte, kann schon aufstehen. Im Stehen wird einem auch warm, es ist gut, kann man sich die Hände reiben. Aber wir warten mit dem Segen natürlich. Ich spreche uns den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir freundlich zu und gebe dir seinen himmlischen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag euch.